So geht Papa, der Väter-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom So geht Papa-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Birk Rühling, ich bin Bildungsjournalist und selbst Papa. Mein heutiger Gast ist Ralf Rute. Seine Cartoons kennt wahrscheinlich jeder, entweder aus Büchern, aus den sozialen Netzwerken und wahrscheinlich auch, weil selbst die unsere Mütter die schon per WhatsApp verschicken. Genau, und er ist auch selbst Papa und zwar hat er Zwillinge.
Das ist korrekt, hallo.
Hallo Ralf. Wie geht's dir?
Heute geht's mir ausgezeichnet. Die letzte Woche war ehrlich gesagt ein bisschen anstrengend, weil bei Zwillingen oder zumindest bei unseren Zwillingen das Problem ist, dass eine von beiden, ich nenne keine Namen, manchmal so ein bisschen extreme Phasen hat, die dann den Tag anstrengender machen, also bestimmte Sachen nicht möchte und das dann auch sehr, 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 sehr deutlich ausdrückt. Und das sind oft, naja, 3,5-Jährige haben halt sinnlose Forderungen oftmals. Erwachsene auch, davon ab. Also Erwachsene haben oft genug auch sinnlose Forderungen. Aber alle, die hier zuhören, denen wird wahrscheinlich klar sein, dass man eben seinem Kind erstmal grundsätzlich nicht ausschlagen möchte. Es sei denn, es ist halt Quatsch oder teuer oder schadet irgendjemandem. Und die letzte Woche war heftig. Also da haben wir wirklich, meine Frau und ich, so ein bisschen Federn gelassen und das war einfach anstrengend. Und seit gestern ist die Stimmung aber wieder deutlich besser. Und das ist ja so im Homeoffice und jetzt in Zeiten der entschlossenen Kitas. Die Kinder bestimmen mit ihrer Stimmung ganz klar, in welche Richtung der Tag geht. Also wenn die jetzt morgens scheiße drauf sind und gehen in die Kita, ist mir das grundsätzlich egal. Aber wenn sie den ganzen Tag hier sind und ich muss hier arbeiten und dann ist es eben einfach anstrengend. Heute ist gut, sehr gut.
Sehr gut. Das wäre jetzt eigentlich auch schon eine wichtige Frage. Deine Kinder sind 3,5, also wie präsent ist die Paw Patrol Titelmelodie in deinem Kopf? Kriegst du die noch raus oder?
Ja, die ist momentan stark abgelöst von, und wir mussten dahin kommen, Let It Go von Frozen. aber Paw Patrol ist auch immer ein Riesenthema. Gerade sind sie wieder so ein bisschen bei Pepper Woods, was ich toll finde, weil keine Ahnung, wie das andere Eltern so sehen. Aber also erstmal komme ich natürlich ein bisschen vom Fach, das heißt so Animation und im weitesten Sinne irgendwie produzierte Serien, die sich um auch mit gesprochenen Inhalten und Humor und so, und also der Humor von Pepper Woods gefällt mir sehr gut, es ist sehr schlau und die artikulieren sich halt auch so fein, das heißt die reden einfach wirklich toll und wenn die, ich merke das immer, wenn die Kinder 3-4 Folgen Pepper Woods gesehen haben, reden die halt mehr oder haben wieder ein Wort auf der Pfanne, was sie vorher nicht konnten. Bei Paw Patrol passiert das selten. Bei Paw Patrol geht es eigentlich immer nur darum, irgendwie los, irgendwie in Bewegung zu sein oder so. Die Serie ist Müll, meiner Ansicht nach, aber wahrscheinlich auch harmloser Müll und deswegen sei es ihnen zugestanden, sich das auch mal anzugucken. Aber die, also in meinem Kopf, wenn ich das gerade noch sagen darf, also betteln sich meistens entweder das Paw Patrol-Thema, aber auch gerne Bibi und Tina und Amadeus und Sabrina und dann kommt meist irgendwie Filmmusik von Rapunzel neu verföhnt und Eisprinzessin dazu. Das ist so ein Medley, so ein endloses.
Das gibt tiefe Einblicke in den Medienkonsum in eurer Familie.
Auf jeden Fall. Also ich muss dazu sagen, wir befinden uns jetzt in Woche 9, glaube ich, oder ist es schon 10? Also für alle, falls es jetzt Leute gibt, die diesen Podcast irgendwie im Jahr 2022 hören sollten. Hallo, Mensch aus der Zukunft. wir nehmen das hier gerade auf zu einem Zeitpunkt, wo wir uns seit ungefähr 10 Wochen in dieser selbstgewählten Isolation befinden und also selbstgewählten insofern, dass halt die Kitas ja auch zu sind, aber ich, also hätte zumindest die letzten 10 Wochen, hätten wir sie auch nicht hingeschickt. Und jetzt ist es halt so, da du kannst nicht, also wenn du deine Arbeit schaffen willst oder überhaupt einfach noch weiter mal als Paar funktionieren möchtest, den ganzen Tag dich um die Kinder kümmern, bei Zwillingen nicht, ich will es mir gar nicht vorstellen, wie es bei Leuten ist, die noch mehr Kinder haben und vielleicht noch weniger Platz als wir, aber wir müssen zwischendurch auch mal einfach was Eigenes machen oder uns mal eine halbe Stunde unterhalten und dann, ja, auf jeden Fall machen wir auch mal, also immer ausgesucht, aber immer kontrolliert und aber dann machen wir auch einen Film an, auf jeden Fall.
Ja, als wir angefangen haben mit der Schließzeit, gab es ja so vielleicht so in den ersten 4 Wochen, gab es ja so gerade so auf Instagram viele Mutterblogger, die so davon geschwärmt haben, wie romantisch die ganze Sache ist und dass man sich als Familie nochmal näher kommt und so. Das hat so ein bisschen abgenommen in Woche 10. Die meisten, die Romantik ist ein bisschen verschwunden. Trotzdem die Frage, hast du das Gefühl, dass du, dass ihr als Familie nochmal mehr Zeit miteinander verbracht habt, die nicht nur Corona-bedingt schwierig war, sondern und hast du das Gefühl, sozusagen etwas näher am Leben deiner Töchter dran zu sein jetzt?
Also erstmal kann ich...
Oder warst du das auch schon vorher?
Erstmal kann ich das nicht bestätigen. Meine Timeline sah nie so aus, dass Leute das abgefeiert haben. Das war von Anfang an so, oh Gott, wie soll ich... Weil ich habe natürlich auch viele Kolleginnen und Kollegen, die Freiberufler sind, zu Hause arbeiten. Und also einige davon haben auch gar keine Kinder. Aber die, die welche haben, haben gesagt, um Gottes Willen, wie soll ich das denn jetzt machen? Da sind viele, viele Leute bei, die schreiben. Ne? Und gerade sowas, also ich habe noch Prozesse in meiner Arbeit, wo ich zum Beispiel die Cartoons koloriere, also farbig mache, da ist mir, da kann nebenher theoretisch jemand mit dem Presslufter mal baggern, das ist nichts, wobei ich denken muss. Aber gerade wenn du so schreiben musst oder Sachen aufnimmst, einsprichst, wo du einfach so kreative Prozesse, wo du denken musst, das kannst du total vergessen, wenn die durchs Treppenhaus rennen und spielen und was sie auch sollen. Also ich will denen das alles überhaupt nicht nehmen. Aber das ist dann für mich super, super anstrengend und so geht das halt vielen aus meiner Filterbubble auch. Ja. Deswegen, also, vor allem die ersten 14 Tage haben wir noch so, gut abwarten, vielleicht mal gucken, wie lange und so. Und nach den ersten vier Wochen sind wir eher so in so dieses, also wir haben das dann so umarmt und gesagt, komm, es ist hoffnungslos, das wird jetzt mindestens bis September so gehen. Machen wir uns nichts vor, machen wir das Beste draus. Und auf jeden Fall kriege ich jetzt noch mehr mit. Also ich arbeite ja eh zu Hause. Das heißt, als Vater, so wenn man jetzt mal von den Rollenklischees ausgeht, wie sie ja oft noch vorherrschen, sodass die Männer sich einfach weniger mit den Kindern beschäftigen oder mehr außer Haus sind wegen Arbeit oder was auch immer, war ich sowieso da immer schon privilegiert und habe mehr mitbekommen. Und solange die Tür nicht abgeschlossen ist oder so, sage ich meinen Kindern auch, ihr könnt reinkommen. Ne? Dann kommen die halt mal rein und dann habe ich mal die eine 5 Minuten auf dem Schoß sitzen und sie erzählt mir was und so. Und das ist eh sehr schön. Das war schon immer so. Und eher so durch die Kitas war es dann so, dass sowohl meine Frau als auch ich halt weniger Zeit mit denen hatten. Was aber auch gut ist, weil die müssen natürlich auch andere Kinder treffen. Und jetzt sind wir halt fast ausschließlich wir vier, aber wir haben ja noch ein Au-pair zum Glück. Also dadurch können wir auch noch ein bisschen was wettmachen. Und haben aber ganz, ganz klar, habe ich mehr mitbekommen in den letzten Wochen. Und die machen auch meiner Ansicht nach, dadurch, dass die jetzt eigentlich nur noch mit Erwachsenen zu tun haben, sprachlich so unglaubliche Fortschritte, drücken sich halt toll aus und so und hören auch in vielen Punkten, also wenn sie jetzt nicht gerade so einen Trotz durchlaufen, das gibt's ja, wo dann so einfach die Ratio völlig ausgeschaltet ist, wo die auf nichts reagieren, was du sagst, aber so in der Regel hören die viel besser auf einen und auch auf mich und ich merke das, also wir sind da auf jeden Fall enger und das, was sehr interessant ist, das fällt mir jetzt gerade auf, es ist schon so bei 2 Kindern, dass klar, Mama ist schon die Nummer 1, das ist aber, das kennt man ja auch von sich, denke ich, oder die meisten, Mama ist halt Mama, aber es gab schon lange Zeit immer so, dass die eine Tochter mehr so ein Papakind war und die andere mehr Mamakind und das hat sich lustigerweise in den letzten 8 Wochen total gedreht, also es hat sich einmal komplett um 180 Grad gewendet und es ist jetzt genau andersrum und das ist super interessant, das zu sehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass wir uns mehr sehen oder die mich jetzt einfach besser kennengelernt hat und sagt, ach, so ein Idiot ist das gar nicht. Ich weiß es nicht.
Papa hat endlich mal die Chance genutzt, seine Kinder kennenzulernen, wie der. Da hast du das Statement von dem Brandenburger SPD Wirtschaftsminister oder so, der hat ja auch gesagt, wir wären ja im Moment in keiner Ausnahmesituation, das wäre ja nur 2 Wochen länger als die Sommerferien und endlich hätten die Eltern mal wieder die Chance, ihre Kinder kennenzulernen.
Ja, geniales Statement. Aber ja, also das ist schon der Fall, gefühlt auf jeden Fall Aber ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Ich glaube tatsächlich, dass so, dass es die Mischung macht, dass die einfach halt auch Kinder brauchen und andere Kinder. Und
ja, auf jeden Fall.
Also ich kann versuchen, mir da immer so die Vorteile rauszuziehen. Also so ein paar Sachen, so kann Fahrradfahren und sowas, hat man jetzt irgendwie einfach mal in so einer Woche durch, einfach wenn man die Zeit dafür hat. Und gleichzeitig denke ich mir so, ja, hätten sie es halt ein halbes Jahr später gelernt. Das ist egal. Die müssen einfach diese sozialen Strukturen kennenlernen und sich mit anderen auseinandersetzen. Und das haben sie halt gerade alles so gut wie gar nicht. Und deswegen.
Und man muss ja auch sagen, dass die Kinder deutlich besser von anderen lernen. Also von anderen Kindern. Also ich habe das bei meinem Sohn gesehen, wir haben Fahrradfahren irgendwie schon im Winter haben wir immer mal wieder geübt so und das war dann irgendwie auch nicht so richtig erquicklich für alle. Und seitdem hier in der Umgebung fahren halt größere Kids mit Fahrrädern rum oder auch mit einem Skateboard. Und dann, das hat er sich irgendwie eine halbe Stunde angeguckt, dann ist er auf sein Fahrrad gestiegen und es war mehr Lernerfolg als zwei Wochen Papa.
Ja, vielleicht.
Gleiches mit Skateboard. Da sitzt er auch drauf jetzt und fährt rum.
Vielleicht das auch heißt, noch so ein Wettbewerbsgedanke, ne, dass man auch das hinkriegen möchte wie die anderen. Und das kann sein. Ja, keine Ahnung. Also spannend.
Hast du irgendwie sowas wie, also jetzt irgendwie natürlich klar, deine Töchter sehen ja, dass du in Anführungszeichen den ganzen Tag oder dass du malst. Um es mal jetzt sehr, sehr vorsichtig
ist sehr runtergebrochen, aber ja.
Kinderaugen. Genau. Oder dass du so lustige Filmchen machst. Das muss ja aus Kinderaugen erstmal sehr cool sein. Was gibt es denn sonst noch so Aktivitäten, die so typisch Papa-Aktivitäten bei euch sind? Also zeichnest du mit den Kindern viel oder was gibt es da irgendwie so den? Dafür bist du zuständig als Vater?
Also erstmal ist das natürlich für die überhaupt nichts Besonderes, dass ich zeichne oder gut zeichnen kann oder das, was ich da mache, gut zeichnen kann. Das für Kinder ist ja immer das der Normalzustand, was halt normal ist. Wenn dein Vater Rockstar ist, ist dein Vater Rockstar. Wenn dein Vater Pfarrer ist, ist dein Vater Pfarrer und so weiter. Das ist normal. Das ist überhaupt gar nichts Besonderes. Und vielleicht wird das irgendwann sogar in so ein paar Jahren so, dass sie das langweilig finden. Tendenziell gut möglich. Jetzt gerade ist es schon so, dass sie immer sagen, Papa, du kannst gut malen und dann finden sie das doch toll und dann gucken sie auch gerne einige der Videos und sowas, das finden die super, aber es ist halt völlig, also die stellen auch nicht in Frage, wie entsteht sowas oder so, es ist halt da und aha, Papa macht sowas auch, ganz einfach, ne? Aber das Letzte, worauf ich dann so richtig Bock habe, ist, also wenn ich mit denen Zeit verbringe, ist zu zeichnen, weil das mache ich eh schon viel und die zeichnen von selbst, wenn sie zeichnen wollen, das ist kein Problem. Ich kann jetzt noch bei keiner sagen, oh wow, die ist wahrscheinlich das Mordstalent, vielleicht ist das noch ein bisschen zu früh, ich weiß auch nicht, wie früh man das bei mir gesagt hat, also ich weiß schon, dass ich mal gern gezeichnet habe, aber mir kann jetzt auch keiner mehr, also meine Mutter lebt schon lange nicht mehr und mein Vater erinnert sich da nicht so richtig, aber das ist jetzt nicht, dass jemand den Finger drauf legen und sagen kann, ja, du warst genau 4,5 und dann hast du irgendwie deinen ersten Baum mit Gesicht gezeichnet und wir wussten, du bist ein großes Talent oder so. Das weiß hier niemand mehr und deswegen werde ich auch niemals rauskriegen, höchstens in ein paar Jahren, ob die Kinder da irgendwas geerbt haben. Nö, also meistens verändert sich so, weil deren, also auch da nochmal, ich richte mich da eher so nach deren Wünschen. Mhm. Manchmal ist es so, hey, wollen wir rausgehen? Habt ihr Lust? Roller fahren? Ach nee, jetzt gerade nicht. Wollen wir nicht? Und dann puzzeln wir halt oder spielen ein Spiel oder basteln mal irgendwas oder verstecken uns einfach. Also nutzen so alle Möglichkeiten, die es gibt. Aber diese eine Sache, da bin ich nicht für zuständig. Nö, das ist schon sehr bunt durchmischt bei uns.
Okay. Wenn du an deine eigene Kindheit, du hast jetzt eben deinen eigenen Vater erwähnt, gab es da bei euch irgendwie sowas wie eine Aktivität, die dein Vater eher zuständig wäre, die irgendwie bei dir so ganz präsent geblieben ist?
Ja, definitiv Schwimmen. Wir sind schwimmen gegangen, also meiner Vorstellung, wenn ich mich mit meinem Vater im Hallenbad sehe, war ich ungefähr, weiß nicht, 6 oder so, würde ich jetzt sagen. Okay. Keine Ahnung, wie lange wir das gemacht haben, müsste ich mal fragen. Ich sehe ihn diese Woche. Wirklich interessanter Punkt, dass ich mich gar nicht erinnere, dass das irgendwie über jetzt, es muss ja ein paar Jahre gegangen sein. Haben wir jeden Sonntag gemacht, fand ich auch super und so habe ich auch schwimmen gelernt. Und ist natürlich mit zwei kleinen Kindern ein bisschen schwieriger, weil du kannst nicht zwei Kinder ins Wasser setzen und dann bringst du einem das Schwimmen bei. Das ist halt so ein bisschen komplizierter. Und aber tatsächlich kommen die jetzt in so ein Alter, die sind ja, werden ja immer selbstständiger und du musst jetzt nicht dauernd aufpassen, dass die ausrutschen und so. Die können einfach mehr. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie so in einem halben Jahr oder so, also wenn man dann wieder ins Hallenbad kann, geht ja auch gerade nicht, dass ich dann vielleicht mal sage, okay, ich gehe jetzt sonntags mit denen immer eine Runde schwimmen. Das ist, glaube ich, für alle sehr, sehr gut und wichtig und interessant. Und das ist sowas, das ist, glaube ich, ja, was fürs Leben, ne? Wenn du schwimmen kannst, das kann auf gar keinen Fall schaden.
Ja. Gibt es denn andere Dinge, die du, also der eigene Vater, wenn man selbst Vater wird, ist ja der eigene Vater erstmal so das allererste Vorbild oder da, woran man sich jetzt als einfach im Vatersein orientieren kann. Gibt es da so etwas, wo du sagst, so daran habe ich mich bei meinem eigenen Vater orientiert, an Werten, Präsenz etc.?
Null. Das kann ich wirklich auch aus meiner Sicht gar nicht bestätigen. Ich hatte immer ein gutes Verhältnis zu meinem Vater, aber mein Vater war selbstständig, hatte so einen kleinen Tischlereibetrieb und war auch relativ viel zu Hause, einfach dadurch, dass der Betrieb direkt an bei uns zu Hause war. Und der zum Beispiel in den Mittagspausen war der halt da. Ne? Also wenn, was ja dann, als ich zur Schule ging, mit einmal irgendwann, also das war kein Vorteil oder so, aber als Kind erstmal so, aha, mittags ist Papa da und dann zum Abendessen. Also ich habe den viel gesehen, aber der hatte auch viel zu tun und musste sich um vieles kümmern. Und dementsprechend habe ich jetzt nicht irrsinnig viel Zeit mit dem verbracht. Also das war auf jeden Fall bei uns ganz klischeemäßig erstmal die Mutter. Und was so Werte betrifft, also Humor, muss ich sagen, auf jeden Fall mein Vater. Das ganz, ganz klar. Der hatte immer einen Sinn für abwegigen Humor und auch einfach für Quatsch und Musik unheimlich, was ja auch ein großes Thema immer so in meinen Videos ist. Das hat mich auch sehr geprägt, einfach weil der auch viel Musik hat und sich da sehr breit interessiert hat. Das sind alles so Sachen, die kamen auf keinen Fall von meiner Mutter. Meine Mutter war dann eher so für die Werte und Ähnliches zuständig. Das muss ich sagen, mein Vater so eher so für dieses Kulturelle. Das Aber die eigentliche Frage war, was ich davon übernommen habe. Aber da muss ich echt sagen, weil also mein Vater hat uns in dem Sinne nicht mit erzogen, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Wir hatten das große Glück, auch Großeltern noch im Haus zu haben. Ich würde jetzt behaupten, das waren dann eher so die Mutter und die Großmutter, die da so präsent waren und dann so gesagt haben, das macht man nicht oder hier tun wir dies nicht, tun wir das nicht. So, dass man so wirklich so den Blick drauf hat, was die Kinder machen. Da war bei uns mein Vater nicht für zuständig. Der hat mich nicht erzogen in dem Sinne.
Warum ich auch nach sozusagen in Anführungszeichen eine Werte frage, ist eigentlich, du hast ja auch eine sehr klare Haltung als Person der Öffentlichkeit und hast auch eine klare politische Haltung. Du grenzt dich klar gegen Homophobie ab, gegen eigentlich alles, was
demokratiefeindlich ist.
Genau, was demokratiefeindlich, wo sich jeder von uns eigentlich gegen abgrenzen muss. Du grenzt dich natürlich noch etwas lauter ab. Hat sich das dadurch verstärkt, dass du Kinder hast und noch mal stärker drüber nachdenkst, über Dinge wie Klimawandel oder aufkommenden Rechtspopulismus und so, weil man ja auch so ein bisschen nach vorne guckt und dann denkt, so, das ist ja die Welt, in die wir unsere eigenen Kinder entlassen wollen, oder so, die noch vor, viel länger vor uns haben als wir. Bist du politischer geworden? Bist du wütender geworden über manche Verhältnisse, seitdem du Vater bist?
Nee, wütender auf gar keinen Fall und politischer eigentlich auch nicht, weil wenn ich so dran denke, also die ersten Mal, dass die Leute mich wahrgenommen haben als eine Person, die das macht, das war ja so 2015. Da habe ich ja so diesen ersten Text, wirklich damals rein Text, was ich davor noch nie gemacht habe, so zu dieser ganzen Flüchtlingssituation geschrieben, der dann irgendwie, ich glaube, 146.000 Mal geteilt worden ist. Das war komplett irre. Da war ich noch gar kein Vater. Da war das auch, ich sag mal, tendenziell gab es damals die Idee davon, dass wir mal Kinder haben werden. Aber das war jetzt nicht in der Mache oder sowas. Und ich habe mich da positioniert, eigentlich eher so aus dem Gefühl raus, dass ich festgestellt habe, dass mir ja doch ganz schön viele Menschen folgen. Also damals waren es auf Facebook bereits, weiß ich nicht, 700.000 Menschen oder sowas. Und ich wollte wissen, was sind das für Leute? Ne? Was mache ich, wenn das jetzt alles Nazis sind? Finde ich das trotzdem cool? Oder ist mir das egal, wenn die meine Bücher kaufen? Und das wollte ich einmal so ausloten. Deswegen habe ich das gemacht. Und als dann das Vatersein dazu kam, war ich bereits längst drin in dieser Situation, mich öfter zu positionieren und klar zu äußern. Und es kommt dann eher so, das sind halt Prozesse. Also wenn du merkst, okay, wir wussten, dass das passieren würde, aber dieser Sommer ist jetzt wirklich ganz schön heiß und wir haben seit 4 Monaten keinen Regen, dann muss man schon sehr ignorant oder sehr bösartig oder sehr, sehr dumm sein, um nicht anzuerkennen, dass wir wahrscheinlich ein Problem haben mit der Klimaveränderung. Und wenn dann so eine Vereinigung wie Fridays for Future sich bildet, dann ist das für mich eher so, dann setze ich das zusammen und sage, okay, das kann Teil der Lösung sein, also unterstütze ich das. Und das hat aber jetzt nicht pauschal damit zu tun, dass ich Vater bin, weil ich möchte ja nach Möglichkeit auch noch so, ich sag mal, gut 30, 40 Jahre hier rumhängen. Und das beeinträchtigt mich ja auch. Also da kommt ja nur noch dazu, dass das für meine Kinder auch noch schlimm ist. Aber ich habe noch nicht vor, hier wegzugehen. Und deswegen, ja, mache ich das für mich, also weil ich das möchte. Und ja, also hier und da wird der Blick so ein ganz bisschen, der Fokus verschoben. Aber ich muss sagen, also es ist Teil meiner Arbeit, mich mit weiten Themenfeldern auseinanderzusetzen, weil ich halt versuche, so humormäßig, alles ist Material. Du kannst aus allem was machen, du kannst aus allem einen Gag machen, eine Geschichte machen. Deswegen habe ich noch nie, also viele Leute denken so, ah, jetzt ist er Vater, jetzt macht er bestimmt ganz viel Vater-Cartoons oder ah, jetzt war er im Urlaub, jetzt macht er Urlaubs-Cartoons. So funktioniert meine Arbeit nicht. Also ich habe immer irgendwie alles so weit es möglich im Blick und habe auch vorher schon gesehen, dass zum Beispiel Frauenrechte wichtig sind und man sich da auch als Mann gerade mehr für einsetzen muss und so. Aber klar, mit 2 Töchtern wird das nicht weniger. Das kann ich schon mal dazu sagen. Ansonsten bin ich, also kurz noch ergänzend, weißt du, ich glaube, es ist ein Unterschied, ob du mit 28 Vater wirst oder mit, also ich war ja 44 oder 45. Ich bin ja alt, ne? Ich bin ja schon alt gewesen, als ich Vater wurde. Und das heißt, du hast schon einen recht weiten Blick eigentlich, oder also solltest ihn zumindest haben bis dahin. Und deswegen ist das jetzt, das hat mich nicht groß verändert, würde ich behaupten. Also natürlich sind da jetzt 2 Menschen, die ich noch mehr liebe und auch sehr, sehr liebe, als ich noch meine Frau liebe. Und das ist ja schon eigentlich irre, das Gefühl. Aber ansonsten ist man da, glaube ich, schon weitestgehend fertig. Ne? Das war jetzt nicht so ein Erleuchtungserlebnis oder so, wie man sich das klischeemäßig vorstellt. Das hatte ich nicht.
Arbeitest du auch sozusagen, also ein wichtiger Teil, ich habe einen kleinen Sohn und ich versuche bewusst ein Vaterbild zu vermitteln oder ein Rollenbild zu vermitteln, indem er auch feststellt, okay, Papa steht in der Küche, Papa macht sauber, Papa, das ist, also es gibt nicht irgendwie typisch Mann, typisch Frau, so. Genau. Gibt es sowas bei dir auch, dass du sagst, du hast so ein bestimmtes Rollenbild oder ein bestimmtes Vaterbild, das du deinen Töchtern vermitteln willst, oder ist das zu Metaebene?
Nee, also ich habe mir jetzt nicht so einen perfekten Vater da zusammengesetzt im Kopf und versucht, den immer darzustellen. Ich mache ganz normal, wie wir, also hier sind nun mal 3 Erwachsene, meine Frau, unser Au-pair und ich, und wir machen alle alles. Ne? Wenn jeder räumt mal den Tisch ab, jeder saugt mal, jeder wischt über den Tisch und so weiter, das ist alles nichts, was irgendwie. Ich meine, hier sind halt mehr Frauen als Männer im Haus. Das ist, von daher gucken die natürlich schon, da ist halt nur ein Typ da, das bin ich. Aber ich mache alles genauso wie die anderen und das finde ich total wichtig. Und also gefühlt, wissentlich versuche ich auch, aber das mache ich sowieso jetzt auch immer in der Öffentlichkeit und auch bei meinen Live-Shows, zum Beispiel sowas wie so dieses Gendern, so dass man Leserinnen oder so sagt. Auch bei meinen Texten, die ich schreibe, ich mache halt meist Leserinnen und Leser. Und das ist auch nichts, was länger dauert und das kann jeder. Und tatsächlich, das musste ich lernen, dass das eben nicht man sich als Frau automatisch immer mitgemeint fühlt, wenn man Leser sagt. Und das merkst du erst, wenn du es machst, wenn du mit einmal sagst, Leserinnen und Leser. Und das ist eine gute Sache und die geht total schnell und die tut niemandem weh und alle fühlen sich besser. Und das sind so Sachen, die mache ich, aber die habe ich halt auch schon eigentlich im Ansatz gehabt, bevor ich Vater von Töchtern geworden bin. Aber es wird das alles grundsätzlich nicht abschwächen, das kann ich schon mal sagen.
Du bist erst spät Vater geworden. Mein Vater war auch schon über 40, als ich geboren wurde und ich hatte immer das Gefühl, vielleicht ist das auch so ein bisschen verklärt, aber dass mein Vater immer so auf alles eine Antwort wusste und einfach so auch, also
ja, das bin ich nicht, auf gar keinen Fall.
Aber so einfach ein bisschen ruhiger und abgeklärter war als die Väter von anderen, die irgendwie eher so noch Mitte 20 oder Ende 20 waren. Hast du das Gefühl, dass du so ein bisschen, dass die Kinder in einer Phase gekommen bist, wo du schon so ein bisschen mehr Lebenserfahrung hattest und dass du manche Dinge auch entspannter sehen kannst? Oder war das bei dir das Gleiche? Oder ist es bei dir der gleiche Blindflug, der es bei allen Vätern ist und man hofft immer so, okay, wieder ein Tag rum, in dem man nicht zu viel kaputt gemacht hat?
Nee, also ich wäre vor allem auf gar keinen Fall vor 20 Jahren in der Lage gewesen, Vater zu sein. Es war aber auch kein, nee, also im Ernst, weil ich einfach zu viel vorhatte. Das war auch nie ein Ziel von mir. Ich muss dazu sagen, ich hatte niemals den Wunsch, Kinder zu kriegen. Das war nicht in mir angelegt. Und das war auch bis vor 10 Jahren noch so. Und war wunderbar fein damit zu sagen, ich werde halt einfach nicht Vater und habe auch immer gedacht, man muss wirklich nicht in diese Welt noch Kinder setzen. Und das finde ich auch nach wie vor so. Und ich kann alle verstehen, die sagen, boah, Kinder in eine Welt setzen, das kannst du doch nicht machen und so. Verstehe ich. Also ich sehe komplett, was die Leute meinen und bin auch, das ist auch eine unpopuläre Meinung, glaube ich, merke ich immer, der Ansicht, dass Kinder kriegen das Egoistischste ist, was man machen kann. Das macht man für sich. Ja, niemand, es gibt genug Kinder, ne? Also wenn du Eltern sein möchtest, es gibt ja genug Kinder, denen man helfen kann, die man adoptieren könnte, also zu sagen, ich will ein eigenes, da ist alles in dieser Aussage, ich will ein eigenes, ich will Vater sein. Ja, okay. Du machst das für dich. Ja. Und der Punkt ist, das ist in Ordnung. Das soll überhaupt niemanden angreifen und wer sich davon angegriffen fühlt, versteht nicht, worum es mir geht. Es ist in Ordnung, Vater, das erleben zu wollen. Es ist auch in Ordnung, als Frau zu sagen, ich möchte Mutter sein, ich möchte das erleben. Das ist ein Recht, das wir haben, ein Naturgesetz, was uns das erlaubt. Das ist, finde ich, 100% okay. Man hat nur jetzt nicht pauschalen Orden dafür verdient, dass man Vater oder Mutter wird. Das finde ich ja Quatsch. Im Rahmen unserer Gesellschaft und im Rahmen dessen, was wir so machen, wenn jetzt Situation ist wie diese, dann muss das trotzdem honoriert werden, weil natürlich diese Kinder irgendwann auch das System am Laufen halten sollen. Aber erstmal nur, dass man sich entscheidet, Kinder zu kriegen, ist kein Verdienst meiner Ansicht nach. Das ist nichts Besonderes. Das machen einfach viele. Aber ich habe mich dann halt in eine Frau verliebt, wo ich wusste, die will Kinder und ich war aber so klar verliebt in diese Frau und wollte mit der zusammenleben, dass ich mich gefragt habe, kann ich mir das vorstellen, mit diesem Menschen Kinder zu haben? Und ich konnte es und dann haben wir das halt gemacht und dementsprechend ist das jetzt die Situation so und ich finde es super, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich reifer bin ich schon als vor 20 Jahren oder so und bestimmt auch in ein paar Punkten abgeklärter oder so und vernünftiger, aber der entscheidende Punkt ist wirklich, ich bin an einem Punkt in meinem Leben, wo ich das machen kann. Da kann ich das jetzt machen. Mhm. Ja, weil ich habe wirklich in diesen 11 Jahren, als ich Single war, ich habe mir alles andere aufgebaut, was mich als Künstler angetrieben hat. Das heißt, nach so ein paar Erlebnissen mit Fernsehen und Film und so, wo ich gemerkt habe, so kriege ich das nicht hin, was ich eigentlich erzählen möchte und wie das eigentlich aussehen soll, habe ich angefangen, YouTube zu machen und all. Ich habe mir einfach die Community aufgebaut und alles. Dafür habe ich 11 Jahre gebraucht und die habe ich für mich gebraucht. Und in der Zeit, wenn ich dann eine Familie gehabt hätte, wäre ich unglücklich geworden, weil ich immer das Gefühl gehabt hätte, ich vernachlässige eine Sache. Und ich glaube, es wäre vor allem meine Kunst gewesen. Und da ich das jetzt habe und mir das aufgebaut habe und sehr glücklich bin damit und das ja auch uns mit ernährt und damit auch ja so eine Grundlage schafft dafür, dass wir vielleicht auch mal diese eine Sache machen können, einmal essen zu gehen, was andere nicht können oder sowas alles, ist das einfach, sorgt das für Zufriedenheit und ist perfekt. Also für mich war es der perfekte Zeitpunkt im Leben. Hätte nicht eher kommen dürfen.
Sehr gut. deine Frau hat ein Mutterbuch oder ein Mama-Buch geschrieben. Mhm. Ich glaube, das heißt Mama to go oder so.
Nee, das heißt Wahnsinn, mein erstes...
Den darfst du jetzt schamlos Werbung
machen. Wahnsinn, mein erstes Jahr als Mama heißt das. Das hat sie zusammen mit einer guten Freundin von uns geschrieben.
Könntest du dir vorstellen, ein Väterbuch zu schreiben?
Nö. Das, ja, es, weißt du, ich hab ein Buch gemacht zusammen mit meinem Kollegen Markus Barth, nicht Mario, Markus, auch Comedy-Autor und Stand-Up-Comedian, aber ein guter. Und mit dem habe ich halt so ein kleines Buch gemacht mit so Elternthemen. Das Buch heißt Kinder, sie geben ja so viel zurück. Und das ist voll mit Eltern-Cartoons und Cartoons über Situationen, Kinder mit Eltern und so. Aber die sind alle... fast, also ich würde sagen, 95% davon sind entstanden, bevor ich überhaupt Vater war. Das heißt, das war, also auch da, das waren Themen, die auch auf der Straße lagen, wo ich was draus gemacht habe. Aber das hat nichts mit meinem Vatersein zu tun. Und genauso ist es jetzt. Das ist mir, habe ich keinen Bock drauf, habe ich keinen Antrieb. Ich habe auch kein Interesse, ein Kinderbuch zu schreiben. Oder dafür bin ich, glaube ich, als Künstler schon zu sehr angekommen. Ich weiß meine Themen und weiß, was mir wichtig ist und wo ich eigentlich hin möchte. Und so ein Vaterbuch, ich habe dem nichts beizutragen, was nicht andere schon so oder besser geschrieben haben. Also, ja, ehrlich. Na, nö.
Ja, hätte ja sein können, dass da
nö, also das
Geheimnisse in den Schubladen.
Nee. Also das Einzige, was in der Richtung kommen wird, was ein bisschen zu mir passt als Vater, ist, dass es eine Toni-Figur geben wird nächstes Jahr von Rute. Und da gibt es ein Hörspiel zu. Witzig. Aber das ist auch wirklich alles.
Ja. Es gibt zum Abschluss noch zwei Fragen, die ich sozusagen allen Gästen stelle. Und zwar, deshalb auch diese Überleitung zum Vaterbuch. Die erste Frage ist, was würdest du dir wünschen, was deine beiden Mädchen irgendwann mal über ihren Vater sagen? Gibt es da irgendwas?
Ich dachte, jetzt kommt die zweite Frage direkt hinterher. Nee, okay. Dass sie sich immer geliebt gefühlt haben. Dass sie sich immer geliebt gefühlt haben. Das wäre mir das Wichtigste. Mhm.
Okay. Und darum jetzt auch das mit dem Buch. Der Podcast heißt ja So geht Papa. Das ist ja ein Titel, der sehr ambitioniert ist und auch eigentlich...
Kaum.
Wir verraten nicht, wie Vater sein geht. Aber gibt es so zum Abschluss so einen Tipp, den du an junge oder werdende Väter hast? So einen coolen Papa-Hack oder so, wo du sagen würdest, das wäre das Einzige, was in einen Väter-Ratgeber rein müsste?
Ja, ich glaube wirklich, dass das wichtig ist. Also ich kann das unabhängig von Vater oder Mutter. Eine Sache, die ich über meine Eltern immer sage, ist, das Beste, was sie immer gemacht haben für mich, war, mir nicht grundsätzlich Steine in den Weg zu legen. Also ich habe ja früh angefangen mit dem, was ich heute mache. Ich war ja schon als 14-Jähriger professionell als Autor tätig für andere Comiczeichner. Und das war ja so ein Punkt, wo die auch hätten sagen können, hier, kümmere dich mal lieber um die Schule und dies und das. Aber die haben mich immer machen lassen. Die haben mir da auch vertraut und haben zwar immer gesagt, ne, hier und da und aber pass auf und so, das ist ja auch alles in Ordnung. Und die haben mir auch nahegelegt, trotzdem noch eine Ausbildung zu machen und auch das ist in Ordnung. Aber die haben mich halt nicht behindert in dem, was ich mache. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Mhm. Wenn meine Kinder jetzt morgen irgendwas machen wollen, was ich null nachvollziehen kann, egal ob es Reiten ist oder Ukulele spielen oder was auch immer, aber ich merke, dass sie es echt wollen, dann wäre es, glaube ich, gut, in meinem Rahmen das zu unterstützen. Und das ist alles, dass man denen nicht pauschal Sachen verbietet, nur weil man selbst denkt, das passt nicht zu mir oder das passt nicht in meine Welt oder was auch immer. Und dass man versucht zu verstehen, wie die sind und denen auch da mit Liebe begegnet und denen zeigt, dass sie angenommen sind und dass man froh ist, dass es sie gibt. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste.
Und ich, ganz ehrlich, das sind ja auch eigentlich die dafür ist man seinen Eltern ja auch am dankbarsten oder das bleibt ja auch in Erinnerung, wenn man weiß, okay, Papa findet Ballett eher öde, aber trotzdem sitzt er jedes Wochenende im Hallenrand und guckt zu oder guckt bei jeder Ballettstunde zu oder nicht jeder, aber guckt ständig dazu. Ich finde, das sind irgendwie auch die Momente, wo man sich, glaube ich, als Kind am meisten dran erinnert, und nicht so.
Ja, also hab ich meine Gefühl. Eltern waren, die haben das immer so ein bisschen skeptisch beäugt, jetzt so als Handwerkerfamilie, sage ich mal, dass ihr Sohn jetzt irgendwie ansatzweise in so einen künstlerischen Bereich geht, vor allem, weil wir in der Familie einen Onkel haben, der auch sowas versucht hat und damit grandios gescheitert ist. Dann, also weißt du, du hast im Grunde schon einmal gesehen, aha, das funktioniert nicht, man kann von Kunst nicht leben und dann willst du der eigene Sohn, ne? Das ist ja eigentlich ein schlechter Start und das haben die mich aber gewähren lassen und naja gut, spätestens von dem Moment an, wie gesagt, ich habe als 14-Jähriger schon Geld dafür bekommen, ab da reißt diese Argumentationskette, ne? Man kann von Kunst nicht leben und dies und das, also ich war noch nicht mal mit der Schule fertig und verdiente Geld damit, was willst du da noch sagen, dann ist es ein bisschen schwieriger und aber auch davor haben sie mich ja wirklich machen lassen, die haben das nicht alles kapiert, was ich da gut finde und so, aber die haben zum Beispiel jetzt auch nicht, also ich habe natürlich auch, würde ich sagen, mehr mal so Trickfilme geguckt und so, als andere Kinder es gemacht haben, wo die vielleicht schon auf irgendeinen Baum geklettert sind, habe ich halt noch Tom und Jerry geguckt. Ja. Heute wissen wir, war für mich tatsächlich wichtig und so ist das. Da muss man, glaube ich, so ein bisschen gucken, wie ist dieses Kind und was macht es damit und versuchen, das zu verstehen. Ja. Und im Austausch sein. Das ist natürlich nicht immer einfach. Auch da habe ich natürlich bestimmt mehr Möglichkeiten und Zeit, weil ich zu Hause arbeite. Ja. Und wenn du irgendwie nach 10 Stunden Arbeit oder so nach Hause kommst und bist einfach nur müde, dann willst du dir auch, platt gesagt, nicht jede langweilige Geschichte anhören, die dir dein Kind jetzt noch erzählt. Und die sind ja manchmal auch saulangweilig, die Geschichten. Das ist so. Was hast du als 4-Jähriger zu erzählen? Aber du musst natürlich trotzdem versuchen, dein Kind ernst zu nehmen und dem zuzuhören. Weil zwischen all diesem langweiligen oder absurden Kram stecken ja auch wichtige Informationen. Und die Aufgabe hast du. Wenn du dich bewusst entschieden hast, ich möchte ein Kind und setze es in die Welt, dann investiere verdammt nochmal auch Zeit und Liebe. Sonst ist das einfach nur Unverschämtheit. Dann kriegst du auch einen Orden.
Das ist auch ein richtiges, gutes Schlusswort.
Schön, das freut mich.
Genau, super. Das hat mir viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Wir haben auch viel Neues, was man vielleicht in anderen Interviews nicht hört oder liest, über dich rausgefunden.
Ja, ein paar Sachen waren auf jeden Fall, die habe ich so, glaube ich, noch nirgendwo erzählt.
Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, es war mir eine Freude. Wir hören uns hoffentlich irgendwann mal wieder. Und genau, an alle Hörer, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Tschüss!